Vielleicht sollte ich immer wieder die Vorbemerkung machen, wenn Paulus im Römerbrief, im Galaterbrief so viel vom Gesetz redet, dann ist er gar nicht der Meinung, wie vielleicht manche Christen, die sagen, ich kann in meinem Kopf selber mir meine Religion zurechtzimmern. Sie werden ja heute in unserer Zeit verrückte Christen treffen. Verrückte Christen, die sagen, die Gebote sind für mich gar nicht gültig. Da schütteln sie den Kopf. Das ist ein Quatsch natürlich. Das sind Leute, die die Bibel verdrehen. Das Ergebnis der Gebote kann immer nur eins sein, nämlich, dass ich in der Wahrheit bleibe, dass ich in der Liebe bin, dass ich meinem Nächsten nichts Böses tue. Im Ergebnis kann es doch nichts anderes sein, als was das Gesetz befiehlt. Wogegen der Paulus sich wehrt, ist doch, dass ich durch dieses Gesetz selber mir mein Heil schaffen kann. Das ist der Punkt. Nichts Ergebnis, sondern dass ich mir mein Heil selber schaffen kann. Brauchen wir überhaupt ein Mikrofon? Da hat der Dekan Dunker mit seinen 105 Jahren hier noch ohne Mikrofon. Also ich meine immer... Ah ja, richtig, super. Es ist mir immer leid, wenn manche sagen, du brüllst so, dass mir die Ohren wackeln. Das möchte ich nicht. Gut, ihr findet es richtig. Also verstehen Sie, für uns ist das Gesetz in der Bibel ein wichtiger Maßstab. Zum Beispiel, du sollst einen Feiertag heiligen. Wenn ein Christ kommt und sagt, ich kann auch sonntags mein Auto putzen, sagt, du bist falsch. Da stimmt was im Glauben nicht. Und wenn einer die Ehe bricht und sagt, aber Gott ist großzügig, dann ist er kein Christ. Das kann im Ergebnis gar nicht stimmen. Wenn einer eine Lüge irgendwo ab, das kann nicht stimmen, dass wir da uns klar sein. Das Gesetz ist in seiner Redeweise eindeutig. Aber Paulus geht es doch drum, und jetzt geht es bei Gesetz, denkt euch an die vielen, vielen Vorschriften, die damals das Leben eines Gläubigen einigen, die heute noch das Leben eines jüdischen Frommen bestimmen. Von den Gebetszeiten über Feste, über Schritte, die man gehen darf am Sabbat. Und genau an dieser Stelle, wo Jesus eingesetzt hat und das Gesetz ausgebrochen hat, und doch von der Heiligung unseres Lebens gerät, dass wir durch und durch geheiligt werden sollen. Und das möchte ich einfach vorher nochmal sagen, damit wir es verstehen. Ist es soweit klar geworden, oder soll ich nochmal? Ist deutlich. Aber zu der Zeit, Vers 8, Galater 4, Vers 8, aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder zu den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet oder von mir ausgespuckt, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, ja, wie Christus Jesus. Wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Es ist nicht recht, wie sie um euch werben. Das sind also die, die die neuen Lehren in die Gemeinde hineintragen. Sektenhäuptling, oder wie man das sagen soll. Sie wollen euch nur von mir abspenstig machen, damit ihr um sie werben sollt. Umworben zu werden ist gut, wenn es im Guten geschieht, und zwar immer und nicht nur in meiner Gegenwart, wenn ich bei euch bin. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit anderer Stimme zu euch reden könnte, denn ich bin irre an euch. Wenn Sie gefragt werden, was das Schöne am Evangelium Jesu ist, dann ist das ganz simpel in meine Worte zu fassen, dass Versager, Gescheiterte von Gott angenommen werden. Die meisten Leute, die sich heute als Christen bezeichnen, sehen es total anders. Die sagen, ich bin Christ, das heißt, ich strebe nach dem Guten. Das ist kein Anhaltspunkt bei Jesus. sondern bleiben wir das. Evangelium ist eine Botschaft für Menschen, die vor Gott gescheitert sind. Und das war dem Paulus wichtig, das hinauszurufen. Und wir, ich merke das jetzt, wir haben das völlig vergessen. Wie ich den Galaterbrief durchgehe, dachte ich, haben wir es überhaupt in den letzten Jahren auch richtig betont, dass immer wieder das die Freude des Evangeliums ist. Ich lebe von dieser Wahrheit, dass ich vor Gott vielfach scheitere, aber seine Gnade trägt mich. Jetzt sind die Galater ja wieder zurück und haben gesagt, wir müssen doch wieder vom jüdischen Erbe manches dieses Gesetzes wieder hinübernehmen. Das kann auch für Christenleben sehr hilfreich sein. Und Paulus wehrt sich. Und ich habe das ja jetzt oft betont in den Abenden. Es bleibt eine ganz große Versuchung für ernste Bibelleser, für Leute, die Gott recht dienen wollen, dass sie immer wieder das Glaubensleben einengen mit Vorschriften und meinen, damit können sie vielleicht einen Zaun aufrichten und Leute leichter bei Gott halten. Paulus sagt, nein, ihr verratet das Evangelium. Das Evangelium, nämlich das Evangelium, das Sünder selig macht, das ist das Entscheidende. Und er sagt jetzt, es ist ein ganz schrecklicher Holzweg, mein erster Punkt. Ein Holzweg, das kennen Sie aus den Wäldern, da spazieren Sie und plötzlich merken Sie, da landen Sie im Dickicht, weil der Weg nur zur Holzabfuhr gut war. Aber da kommen Sie nicht ins Ziel. Die lieben Schleicher sind mitgewandert am Tag der Deutschen Einheit durchs Donautal und sind auf allen Vieren bergauf, bergrunter gerutscht. Aber auch sind sie irgendwo ein Holzweg geführt worden vom Wanderführer und nicht richtig rausgekommen. Und so sagt der Paulus, so ist doch, wenn man mit dem Gesetz lebt. Früher, damals, zu der Zeit, Vers 8, als ihr Gott noch nicht kannte, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Wie war das? Bevor sie Jesus erkannt haben, waren sie eingespannt in diese großen Vorschriften und haben Gott gedient. Ich habe extra ein Buch heute mitgebracht. Ein Missionar geschrieben, das ist das Standardwerk, das größte Standardwerk überhaupt über das Heidentum. Lebenskräfte des Evangeliums. Man kriegt es nur noch um einen sehr teuren Preis im Antiquariat und ist inzwischen in sehr teuren Nachdruck nur noch erhältlich. Da hat so schöne Zettel da drin aus der Jahrhundertwende. Waschanleitung für buntgefärbte, baumwollene Stoffe. Und so hochinteressant. Und da vorne ein Freischein vom Jahr 1908, Bewilligungsschein für Benutzung eines Zeiss-Fernrohrs, Taxe 20 Rappen, Benutzungszeit 3 Minuten im Jahr 8. September 1908. Schön, wenn man so ein altes Buch in der Hand hat. Aber das sind so ganz große Erkenntnisse mit unheimlich vielen Beispielen. Wie ist denn das bei den Heiden? Bei den Weltvölkern? In Indien? In Papua-Neuguinea, wie ist denn das in Afrika, wenn diese Leute von Jesus noch nichts wissen? Darf ich Ihnen mal da was vorlesen, dass man es mal sieht? Von der Goldküste berichtet Missionar Miescher, wie ein Schwarzer ihm sagt, die Götzen und die Fetische, die wir anbeten, gerade die töten uns. Wenn einer am Sterben ist und die Verwandten gehen und fragen den Fetischpriester um die Ursache, sagt er ihnen, der Kranke habe den Fetisch beleidigt, deshalb müsse er sterben. So sehen wir, dass wir nicht die Götter des Lebens und des Todes anbeten. Die ganzen Heidenvölker im Animismus und in meinen Geistergaben haben furchtbare Angst vor all dem, was sie tun. Und der Paulus sagt, letztlich steht das ja auch nur hinter dem jüdischen Gesetz. Die Todesangst, er könnte den Riemen beim Gebet falsch rum hinmachen und damit sein Heil verlieren. Er könnte am Sabbat einen Schritt zu viel machen. Das ist Todesangst, eingebunden in die Mächte der Angst. In Indien erzählt Missionar Hoch von den Geistesverehren. Warum seid ihr nicht im Heidentum geblieben, fragt der Missionar. Wir konnten es nicht mehr aushalten vor den immer unerträglicher werdenden Plagen der Buden. Das müssen so Geister sein. Während doch die Christen, wie sie beobachteten, von denselben nicht gequält würden und sich vor ihnen auch nicht fürchteten. Es ist also das Verlangen von der Herrschaft und Plage der bösen Geister, von der Knechtschaft der Furcht, in der sie als Budenverehrer gefangen waren, erlöst zu werden. Ähnlich erzählt Missionar Rössler von den Shambhala. Wir Missionare machen alle die Erfahrung, dass unsere heidnischen Zuhörer nie schärfer aufmerken, als wenn davon die Rede ist, dass es eine Erlösung gibt von der Furcht. Und dann ein Missionar Jellinghaus erzählt, mit allen Christen war er fest überzeugt, das ist ein Afrikaner, der ihm das sagte, da, ein Zauberer, dass die bösen Geister denen, die Jesu Namen anrufen, nichts mehr anhaben können, sondern dem Gebet weichen. Und das geht also unheimlich weiter, Stück um Stück. Die bösen Geister haben ihre Macht verloren. Und es ist merkwürdig, wie wenig in christlicher Umgebung die Heiden auf ihre Zeremonien und Gebete vertrauen, sie so erleben die Befreiung. Und das fasziniert sie und deshalb kommen sie. Dass Heiden verlangt haben, interessante Beispiele, der Missionar müsse zuerst weggehen, sonst könnten sie die ganzen Dinge nicht mehr machen. Sie spüren schon die Gegenwart dieses Mannes und sagen, das sind die ganzen Mächte, sind gefangen. Und dann sagt er, in dem Augenblick, was überhaupt Bekehrung bei all diesen Leuten ist, warum kommen sie überhaupt zum Glauben? Eins zieht all diese Leute aus den Geisterreligionen, das Gefühl der Freiheit, das Erlöstsein durchdringt die jungen Heidenchristen, von dessen Frische und Stärke wir uns keinen Begriff machen können. Denn die Befreiung wird nicht nur geglaubt, sie wird erlebt. Und sie ist verbunden mit einer starken, herzlichen Freude. Und dann erzählt er, wie das ist, das ist so groß und das durchdringt das ganze Leben. Und plötzlich sagt er dann, das sind lauter so Leute, die da sagen, wir waren ganz verschuldet an die bösen Geister, wir konnten gar nicht mehr frei. Aber seitdem wir Jesus erlebt haben und gehört haben, wie wir frei sind, seitdem können wir gar nicht mehr in die alten Gebundenheiten zurück. Und das, was vor allem toll ist, wie plötzlich eine Freude kommt und die ganze Verhaltensweise dieser Menschen sich ändert. Und das ist nichts weiter als das, was der Paulus sagt. Das war bei dem Warneck immer so toll, dass es aus dem Evangelium begründet hat. Das war ja auch das Großartige in der Mission. Und wir können es heute noch in der gleichen Weise merken. Das ist die alte Form des Heidentums, dass man mit Zwängen, mit Gebundenheiten versucht, Menschen zum Licht zu führen. Das ist ein Irrtum, der sich bei uns hartnäckig hält, als ob die Religionen an irgendeiner Stelle einem Menschen etwas geben könnten. An Leben und Freiheit. Das stimmt doch gar nicht. Der Hinduismus hat überhaupt nicht mal eine Gotteserkenntnis. Im Hinduismus gibt es 300 Millionen Götter. Die wissen noch gar nichts vom lebendigen Gott. Und der Buddhismus hat überhaupt kein Gottesbild mehr, hat das nichts als das letzte Ziel, das er erstrebt. Und deshalb hat es gar keinen Wert, die Mächte, die uns gefangen halten, in Angst und in Druck, das darf es im Christenleben nimmer geben. Und wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht in dieser Weise selber leben und andere in dieser Art in einen Druck hineinstellen. Was ist dann passiert? Vers 9. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt. Wo haben sie Gott entdeckt? Es gibt nur einen Punkt, wo man Gottes Liebe entdecken kann. Als er mir meine Sünde vergeben hat. Man kann das nur existenziell persönlich erleben. Für mich hat er sein Leben gelassen. Das ist bei diesen Menschen auf einmal das Merkwürdige. Der Warneck sagt, dass was jeder Missionar erlebt, man kann es am besten nur machen, indem man biblische Geschichten erzählt. Und irgendwo begreift es ein Mensch plötzlich und sagt, das ist ja für mich passiert. Und wenn Jesus für mich den Fluch getragen hat und diese Mächte alle gesühnt hat, dann kann ich ja heute heraustreten aus diesen gottlosen Bindungen. Ihr habt Gott erkannt, ja in dem Augenblick, wo Gott euch erkannt hat, wo Gott euch nahe kam und euch suchte und euch den Frieden gegeben hat, da auf einmal seid ihr durchgebrochen. Und die Freude des Erlöstseins, die ist so groß, dass man es mit überhaupt nichts übersetzen kann. Aber es führt heute Abend so weit, wir wollen heute Abend keinen Missionsabend machen. Er sagt, früher gab es da nur bei diesen, etwa bei den Hindu-Leuten, dann die dumpfe Resignation, die Mutlosigkeit. Ich habe es in einem meiner Büchlein beschrieben, von Borneo da hinten, da ist ein Stamm gewesen, Long Bawan. Da gab es überhaupt nur noch Trunksucht und der ganze Stamm war im Absterben, wie es Hast wie es bei den Indianern da wohnt erlebt. Keine Lebenserfüllung mehr. Dabei herrscht freie Sexualität. Das würden eigentlich die Völkerkundler sagen. Ja, das ist ja ganz toll. Die leben ja das modernste Leben. Und da sieht man, das ist stumpf. Die wollen die Kinder nicht mehr erziehen. Die lassen die Kinder verkommen. Und da kommt das Evangelium und auf einmal kommt Freude im Leben. Da wird ein Acker wieder bestellt und da wächst die Familie und die Nächstenliebe. Und auf einmal ist ein Zukunftsdenken wieder da, ein Verantwortungsbewusstsein. Und das ist nicht, weil man ihnen ein Gesetz predigt, sondern das, was einen Menschen allein umwandelt, ist die Erfahrung der Liebe Jesu im Herzen. Und wenn Sie das für Ihr Zeugnis wieder merken, Sie brauchen doch mit Menschen gar nicht Wahrheiten debattieren. Menschen müssen irgendwo die Liebe Jesu am Kreuz verstehen. Wenn ich ihm nur sage, aber Jesus hat dich lieb und er vergisst dich nicht. Und wenn das ein Mensch begriffen hat, dann wandelt sich. Das betrifft die jungen Menschen ganz genauso. Wir hatten das ja in der letzten Bibelstunde so deutlich, dass es eine Herzenswandlung sein muss, wenn man an die Pestalozzi und seine Erziehung denken, die er dann gelehrt hat. Es sind ja so simple Wahrheiten, aber wir meinen immer wieder, so auch bei uns Predigern die Not, dass wir vielleicht meinen, ich habe letzten Sonntag zu meiner Frau gesagt, vielleicht sollten wir bloß über einen Punkt predigen, gar nicht über drei, eine Kerbe. Und dass Menschen das verstehen, und wenn sie das verstehen, was Jesus für sie tut, da wird die Ehe neu, da wird die Erziehung neu, da wird ihre Nachbarschaft geheilt, da lösen sich Finanz- und Berufsprobleme. Durch diese innere Wandlung, weil der Geist Gottes in unser Leben einziehen kann. Und es geht in unserer ganzen Arbeit immer um diesen Punkt für uns selber, dass wir Gott erkennen und Gott uns erkennt. Und wo das geschieht, ist etwas neu geworden. Darum natürlich meine ich immer, wir sollten mehr evangelisieren. Das ist sicher das Einzige. Da an der Stelle ist der große Knoten, der sperrt und da kommen die Menschen immer weiter. Ihr seid doch von Gott erkannt. Ich sehe das ja auch für sehr schlimm an, wenn Menschen immer wieder meinen, über diese am Kreuz Jesu erlebte Gnade führe irgendetwas hinaus. Es geführt nichts hinaus. Sie werden auch bis in ihre Sterbestunde nie weiterkommen, als dass sie das sagen, und so könnte ich es als ein Lieblingsvers sagen, ach, meine Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede oder mir als Erbarmung widerfahren. Es bleibt doch unsere Lebenserfahrung. Und ich habe heute Abend überschrieben, die mutmachende Nachricht für Versager. Die mutmachende Nachricht für Versager, das Evangelium. Und wir haben aus dem Christentum einen Verein für Besserverdiente oder nein, für moralisch Gehobene gemacht. Wir sind besser als die anderen. Wir sind ja nicht so schlecht wie die, wo sonntags nicht in die Kirche gehen. Und das ist so schwer, wenn das eigentlich den Zugang für die anderen versperrt. Das sind wir doch gar nicht. Der Heiland leuchtet es doch jeden Tag aus. Welch eine schreckliche Grube unser eigenes Herz ist und unser Sinn. Und vor dem gekreuzigten Jesus kann man sich doch immer nur neu der Heiligung Jesu überlassen. Ihr seid von Gott erkannt und habt ihn erkannt. Und deshalb ist das, was diese Heiden erleben, für uns ganz genau das Gleiche, dass diese Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes und seines Wunders, das er uns annimmt, für uns wichtig ist und bleibt. Jetzt sagt er, warum wendet ihr euch wieder zu diesen schwachen und dürftigen Mächten zu? Ich habe ja oft auch etwa über dieses Thema gerne Bibelwochen gehalten und so weiter. Und war immer interessant, dass es dann meist erregte Aussprachen gab. Dann kamen treue Christen her und sagten, aber es ist doch wieder wichtig, unsere jungen Leute in der Jugendarbeit, denen muss man natürlich auch wieder ganz hart einmal das Gesetz predigen. Ich habe dann immer nur gesagt, ich glaube nicht, dass ihr Erfolg habt. Das Gesetz erreicht nichts. Der Bunyan mit seiner Pilgerreise hat ein schönes Bild geprägt, das lasse ich noch gelten. Er kommt in das Haus des Auslegers, es sind ja ganz viele biblische Wahrheiten dort festgehalten, er kommt ins Haus des Auslegers und sieht, wie dort eine Magd den Speicher kehrt, die Bühne. Und da starb es furchtbar. Und dann sagt der Ausleger, nimm doch ein bisschen Wasser und sprenz ein bisschen und dann kehren, dann staubt es nicht mehr so. Und er hat gesagt, so muss man es machen. Wenn man die Gesetzesordnung etwa drüber redet, über die Frage, du sollst nicht töten und das Wahrheit reden und was heißt das heute in der Ehe und so weiter, dann gehört viel Gnade dazu, das Erbarmen Jesu, damit es nicht staubt. Vor Jahren wurde in Stuttgart, war das sehr beliebt, in Stuttgarter Kirchen Reihenpredigten über die 10 Gebote zu halten. Ich habe es nie gewagt. Ich habe es nie gewagt, bis heute. Haben wir oft immer wieder die Frage schon, wenn wir Reihenpredigten machen. Ich predige gerne über Bergpredigt. Bei den Geboten habe ich immer die Angst. Es gibt eine Gesetzespredigt, die im Grund dann die erdrückt, die das Heil nimmer finden. Und die herrliche Einladung Jesu, dass er den schuldig gewordenen die Vergebung anbietet. Die kommt darüber zum Kurzen. Jetzt werden Sie mir vielleicht Vorschläge machen, wie man es doch machen kann, aber Sie verstehen vielleicht meine Sorge. Weil das einfach oft zu kräftig wird, zu stark. Dass du musst und immer das, schau doch an, was Christus für dich getan hat, so wie es diese Heiden erlebt haben, die kommen, die Dayaks, die oft an ihrem Gürtel noch die Köpfe hatten von 30 Erschlagenen, die Gnade Jesu erleben und die von dem Augenblick an das neue Leben ergreifen. So wie Jesus seine Jünger gerufen hat. Das ist das Wunder der Gnade, das wirkt und das mächtig ist. Und darum wollen wir uns nicht wieder zu diesen schwachen und dürftigen Mächten zuwenden. Es ist interessant, dass der Paulus von den heidnischen Religionsvorschriften ganz genauso redet wie von den jüdischen. Dabei war doch da ein Unterschied. Und dann wischt er einfach zu und sagt, das jüdische Gesetz ist in dieser Stelle nicht besser. Und er meint das ganze Zeremonialgesetz. Ob man die Paarhufer nicht essen soll oder die anderen. Und wo da auch noch der Petrus sagte, ich habe doch noch nie was Unreines gegessen und so. Er sagt, komm, du brauchst nicht mehr diese Vorschriften achten. Das ist der Grund, warum wir Christen nicht mehr darauf achten. Und da geht es jetzt im Vers 10 um die bestimmten Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Paulus sagt, ich war doch bei euch in ganzer Schwachheit. Was war denn das krank, liebe Schwestern und Brüder? Dass wir den Paulus immer richtig sehen. Er sagt, ich war so froh, dass ich ein Demonstrationsobjekt vor euch war. Ich kam nicht wie der große Superman, der da das fromme Leben darbietet. Es muss, als Paulus in der Gemeinde gewesen war, ein ganz erschütterndes Schauspiel gewesen sein, eines zerbrochenen und kranken Menschen, der von der äußerlichen Wucht nichts mitbringt, der imponierenden Gestalt. Wir müssen es ja immer wieder sagen von der Hofacker Kirche, warum uns das so wichtig ist. Warum hat Gott gerade durch Hofacker so gewirkt, in der kurzen Zeit seines Lebens? Weil er krank war. Am Sonntag hat sich ein junger Mann verabschiedet, ich weiß gar nicht, wie er heißt, er geht nach Freiburg ins Studium, und hat er gesagt, es sei ihm zum Wichtigsten geworden, dass er oft man auch vom Leiden gesprochen hätte. Ein sportlicher junger Mann von 22 Jahren. Ich freue mich, wenn Leute das verstehen, weil es um die Kraft Gottes geht, die in meiner Schwachheit sich vollendet. Liebe Schwestern und Brüder, keiner von uns steht über dem Schächer am Kreuz. Wir bleiben alle unten auf dieser Stufe und leben täglich vom Wunder der Vergebung Jesu. Und dass Gott in unserem Leben hier und da Frucht wirkt, ist sein Geheimnis. Aber nie haben wir es verdient und nie ist es unser Ruhm. Nie. Weil wir wissen immer, das Wunder der Gnade ist, die etwas in uns wirkt. Und deshalb sagt der Paulus, es war doch toll, habt ihr es nicht gemerkt, ich war doch als ein Zeuge bei euch. Viele von Ihnen waren nicht dabei in Friolsheim, als wir über das Thema des Vorbilds gesprochen haben. Wir wollen den Menschen Vorbilder sein, indem wir sagen, in meinem Leben geht's immer drunter und drüber und ich erfahre die Gnade. Sie meinen immer, wenn ich Sie bitte auf der Kanzel, Sie sollten ein Zeugnis geben, Sie müssten was vom Superchristentum erzählen. Nein, erzählen Sie doch, als in ihrem Leben alles kaputt ging und als sie sich an Gott versündigt haben. Ich glaube, das Zeugnis würde den meisten Menschen helfen. Dass einer von einer Krisenehe erzählt oder wie es mit den Kindern kaputt war und wie er dann die Gnade Jesu erlebt hat. O Gnade Gottes, wunderbar. Amazing Grace. Und da gehört auch das körperliche Leiden oft dazu. Ich habe in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt beim ersten Mal. Und diese äußere Schwachheit gehört mit dazu. Und darum geniere ich mich auch nie, dass etwa einer Gemeinde auch sehr viele Mängel zum Vorschein treten. Das hindert unseren Glauben nicht. Es hat Gott gefallen, allen menschlichen Schwächen zum Trotz Frucht zu wirken. Und oft auch in Augenblicken, wo man gar nicht mehr damit gerechnet hat. Und das ist ein Geheimnis. Gott hat sich Prediger geholt, die gar nichts vom Imponierenden der Welt an sich gehabt haben. Und hat so gewirkt. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich alles auf dieses Wunder Jesu setze. Sonst bleibt das ganze Leben dabei. Und ich habe immer den Eindruck, ist es unter uns noch klar, dass so Gott arbeiten will. Und er hat uns, warum hat uns denn Gott in seinen Dienst gerufen? Nicht, weil wir besser sind als andere, sondern weil wir sehr der Gnade bedürftig sind. Und weil Jesus gedacht hat, an diesem gefallenen Menschen kann ich am schönsten meine Gnade demonstrieren. Und wenn wir meinen, es gehe ohne Gnade, gibt es furchtbare Zusammenbrüche. Manchmal können Sie selbst Leute erleben, die sagen, ha, wir brauchen die Gnade nicht mehr. Ist ja oft auch bei der Kirchenherrlichkeit, dass man sich in alle Gewänder kleidet und die Kirchen macht und alles zeigt. Und am Ende ist ein lächerliches Schauspiel vor der Welt. Das, was unser Leben groß macht, ist die Gnade. Jetzt würde ich gern mit Ihnen das ganze Alte Testament durchgehen. Das steht auf jeder Seite des Alten Testamentes. Da steht auch drin beim Abraham. Was war denn der Abraham? Nichts weiter als ein, den Gott aus Ur herausgeholt hat. Was war denn es beim Jakob? Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an mir getan hast. Beim David, als seine Frau, das ist ein Herz, zum Fenster rauslacht und sagt, Sohn Hampelmann, da draußen hopst du aus der Straße rum. Und dann sagt er, ich will noch geringer werden. Ich will noch geringer werden. Du kannst mich auslachen, aber der Herr steht für mich ein. Und dann fällt er noch in Sünde und Schande und der Herr trägt ihn und vergibt ihm seine Schuld. So große Sänger David. Wenn Sie sehen, Jesaja, ich könnte jetzt die Kapitel 30, 31, 32, die Zerstörung Jerusalems, der Herr sagt, ich will es nochmal in Jerusalem deutlich machen und da zeigen an Jerusalem, ich werde es wiederherstellen, weil es meine Gnade ist. Über dem ganzen Volk Israel bleibt nichts mehr da von der Herrlichkeit Israels. Ein Spott vor den Völkern verlacht, aber der Herr nimmt sich Jerusalem an und wird Jerusalem wieder zu Ehren bringen. Der Herr macht es. Und deshalb ist auch die Gemeinde Jesu nie verloren. Und wenn alle noch so sagen, das ist aus, jetzt ist nichts mehr, der Herr, ach, ist doch ein kleines, seiner Gemeinde wieder das Wort zu schenken, dass sie Frucht haben kann, dass sie wächst und ein Licht sein kann in der finsteren Nacht. In der ganzen, los, wir wollen unserer Schwachheit uns nicht schämen. Und wenn Sie auf das achten, wenn Zeugnisse gegeben werden, dass es keine angeberischen Zeugnisse sind. Jetzt gibt es auch eine ganze Reihe von Zeugnissen, die natürlich angeben mit der Sünde. Das ist auch immer schlecht. Wissen Sie, da gibt es so theatralische Zeugnisse, wie der eine erzählt, was er alles durchgemacht hat, an Hurerei und Nachtlokal. Weiß er, wer besser, du wirst deinen Mund halten, musst nicht alles austappen. Aber das wirklich, wo sich einer beugt, und man spürt, da will einer ganz unten sein und will nimmer größer sein als andere. Das ist das Gesetz der Gemeinde Jesu. Und wenn das fehlt, strich der Vers 11 zu, ich habe vergeblich an euch gearbeitet, wenn die Gnade verloren ist. Habe ja Ihnen immer wieder gesagt, das Büchlein ganz aus Gnaden von Spurgeon ist sicher das Größte aus seiner ganzen Wirksamkeit und ich nehme es immer wieder gern in die Hand. Ich glaube, es ist hier vielfach verbreitet unter uns. Das kann man immer und immer wieder lesen, weil es bis zum Lebensende der Inhalt unseres Glaubens bleibt. Ohne Verdienst werde ich gerecht. Und ich kann nie mich etwas rühmen. Und wenn Sie stolz sind und sagen, das habe ich im Leben geschafft, warten Sie mal, wie der Herr es Ihnen zerbrechen lässt zwischen den Fingern. Da bleibt nichts übrig. Es kann sich niemand vor Gott rühmen. Und wenn wir mal in der Ewigkeit sind, dann können wir nur das Lamm anbeten, das Opfer, das für uns Jesus gebracht hat, indem er sein Leben dahingegeben hat. Anderes gibt es nicht. Und das war Paulus wichtig. Und wenn er das verliert, dann habe ich umsonst an euch gearbeitet. Ich habe in großer Schwachheit unter euch gearbeitet. Das Leiden als Vorbild.
Vers 12. Werdet doch wie ich. Werdet doch wie ich. Was meint er denn wie ich? Jetzt seien Sie auch so ein großer Apostel. Was war denn der Paulus? Ein ganz kleiner Wanderprediger. Ohne Heimat. Ohne Anerkennung. Gesteinigt, geschlagen, überfallen. Ein Wanderprediger des ärmsten Zuschnitts. Werdet doch wie ich. Aber einer, der gepackt war von der Gnade und nur sein ganzes Leben nur noch reden will von der Gnade Jesu. Der sagt, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Sagen Sie das auch so freimütig? Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute, das schaffe ich nicht. Aber der Geist Gottes gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. Aber dann lesen Sie den Römerbrief wieder. Und das ist das Herz des Evangeliums. Leiden als Vorbild. Paulus erwähnt es an einer anderen Stelle, wie auch ein Schiffsuntergang, denken wir jetzt an die Ostseefähre, ein Schiffsuntergang in seinem Leben das Größte war, wo er schon am Leben verzagt war. Und dann hat Gott ihn, 2. Korinther 1, Vers 9, dass er gelernt hat, auf den Gott das Vertrauen zu setzen, der Tote lebendig macht. Und der Gott, der in ausweglosen Situationen mit seiner gescheiterten Gemeinde noch einmal etwas machen kann. 1969 sind wir damals zum Kirchentag gegangen, waren manche von Ihnen dabei auf dem Killesberg und wollten dieses Bekenntnis gegen diese Bibelkritik und diese Bibelzweifel bringen in der jetzigen Halle 4, damalige Halle 6, mit diesen drei Referaten zum Streit um Jesus, um die Göttlichkeit des Sohnes Gottes, um dein Kreuz und die Auferstehung und die Wiederkunft Jesu. Und das war so furchtbar, wie dieser Mob, dieser Pöbel da gepfiffen und geschrien hat und rote Fahnen geschwenkt hat. Und der ganze Ungeist, der heute in der Kirche sich breit gemacht hat, hat damals sich schon zu Wort gemeldet. 68er Revolution. Auf die Bühne haben sie ein Plakat gestellt, Marx lebt, um das zu verhöhnen, dass Jesus lebt. Und alles wurde geduldet und alles war in der Kirche da. Und ich weiß noch, ich bin damals heimgefahren nach Schramberg und so. Und das war eine Stunde, wo Gottes Gnade noch einmal das Bibelzeugnis so eines Fritz Grünzweigs und anderer treuer Leute, eines Walter Lach, so bestätigt hat in unserer Kirche. Da war nichts vom Ruhm mehr da. Wir waren gescheitert. Wir waren gescheitert auch mit dem, was wir bezeugen wollten. Wir haben uns alle bloß noch verkriechen wollen, hatte keiner mehr den Mut, wer damals dabei war. Und dann war es ja schon am Nachmittag so toll. Am Nachmittag, wie an den Mikrofonen überall standen, da standen Missionare aus Südafrika, später hat man den Namen gehört, ich habe den Namen noch nie gehört, hat Peter Beierhaus. Da hat er plötzlich gefragt, wie ist das, wenn Sie einen jungen Menschen zum Sterben begleiten? Was ist Ihre Antwort, Herr Professor Metzger? Auf einmal kam es aus allem, da hat Gott nochmal so gezeigt, er macht es nicht durch die Referate und das, was wir alle so kunstvoll geplant haben. Gott macht es in seiner Gnade irgendwie, aber er macht es da, wo man ihm vertraut. Und das muss man so lernen, dass es nie unsere großspurige Art ist und das Wunder Jesu, der sich zu den Schwachen bekennt. Und wenn ich Ihnen das heute Abend mitgeben kann, weil Sie deshalb hergekommen sind, weil Sie das begreifen müssen in Ihrem Leben, dass Gott aus Ihren schlimmsten Niederlagen den größten Segen machen will. Und da, wo Sie sagen, ich bin gescheitert mit meinen Kindern, ist Jesus noch lange nicht am Ende. Wenn Sie ihm und seiner Gnade vertrauen und gucken Sie da ins Herz Gottes, wo er sich Ihnen zu erkennen gibt. Er sagt, als ihr euch damals bekehrt habt, habt ihr das so an mir verstanden, dass mein Zeugnis von der Gnade Jesu, die Kraft Gottes, die in der Schwachheit sich vollendet, die haben sie begriffen. Vielleicht müsste man an dem Thema einfach auch noch viel weiterkommen. Mit x Lebensbildern, Beispiele. Wo war das denn in der Kirchengeschichte? Die ganze Reformationsgeschichte war dauernd so, dass im Grunde die Flamme des Evangeliums am Verlöschen war. Der Kaiser Karl hat alle Macht gehabt. Beim Reichstag zu Augsburg 1530, wir können es jetzt gar nicht erzählen, war keine Chance mehr für das Evangelium in Deutschland. Eine ganz kleine Sache hat Gott gefügt und der Philipp von Hessen auf einmal war der Träger des Evangeliums. Ein Mensch voller Sünde. Ganz schwierige Ehegeschichten gehabt. Gott macht das durch sündige Menschen. Die nimmt er als seine Werkzeuge. Kann der so tun? Und so ist die ganze Missionsgeschichte, die ganze Reichsgottesgeschichte, aber auch Ihre Lebensgeschichte, wenn Sie der Gnade, aber wir sind fertig, der Gnade Jesu trauen und darauf schauen, werden Sie das erkennen. Die Geschichte Ludwig Hofagers. Wir haben auch vor Jahren einmal ein Büchlein gegeben, das vielleicht bei manchen noch in den Bücherschrank steht, vom Arno Pagel, wie viele durchs Leiden durchgingen, bei Terstegen und beim Adolf Monod und wo überall die großen Gotteszeugen durchgegangen, so gelebt haben. Und nun sagt er, ihr habt damals in der großen Liebe, da hat es in der Gemeinde Liebe gegeben, und jetzt kamen diese Sektenprediger da, oder was sind das, diese Spaltereien, die ein neues Evangelium bringen. Und das muss auf die Leute ungeheure Eindruck gemacht haben. Wenn sie das geben, hat in den Jahrhunderten immer wieder für Christen eine verführerische Sache gemacht, dass man einen höheren Stand kriegen kann als die Gnade. Und das, was mir am schwersten ist, jedes Wort, das man spricht, ist umsonst. Was habe ich mit Menschen gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie schon ein halbes Jahr nicht mehr gesündigt haben? Das kann doch nicht wahr sein. Ja doch, fromme Leute, mit denen man mal eine Gebetsgemeinschaft saß. Und sie können nichts machen, und er sagt, nur bin ich denn euch euer Feind geworden, dass ich euch an den alten Punkt der Gnade erinnere. Da waren wir mal gestanden. Und nichts führt drüber hinaus. Merkt ihr nicht, es geht hier nur um ein Höhersein-Wollen, um ein Mehr. Und Sie wissen, wo Sie neben das allein aus Gnaden, das immer wieder der Mittelpunkt evangelischer Lehre war, allein aus Gnaden, irgendetwas dazusetzen, wird's falsch. Und da werden Sie etwas einmischen, wo Sie einen Stolz nähren und sagen, aber ich bin auf dieser Stufe, ich habe dieses erlangt, was Sie haben. Allein Jesu Gnade rettet, sonst nichts. Allein Jesu Gnade. Und wer etwas anderes auch noch in gleicher Wichtigkeit dazu setzt, der macht's falsch und verfälscht das Evangelium. Und das ist eben schön, dass man sich in der evangelischen Allianz akzeptiert, auch wenn man verschiedene Taufauffassungen hat, aber sagt, diese Auffassungen des Abendmahls der Taufe haben für uns keine Heilsbedeutung, obwohl es für die Baptisten ja sehr, sehr wichtig ist. Aber in der Bruderschaft, du bist für mich voll ein Bruder und wir akzeptieren dich. Und das ist für mich ein Modell der weltweiten Gemeinde Jesu, wo man über alle Gruppierungen und Traditionen hinweg sich darin eint und sagt, Jesu sterben und auferstehen für mich, das ganze gültige Wort Gottes, das allein rettet mich. Und wir haben verschiedene Traditionen, die sind uns wichtig und die wollen wir auch behalten. Und der eine macht es so und der andere, aber sie können unsere Bruderschaft in Jesus nicht trennen. Und da fängt die Sektiererei an, wo einer seine Sondererkenntnisse dann, ob das, was das nun auch ist, in den Rang der Gnade rückt. Das kann allein nur die Gnade sein. Und damals hat der Paulus in einer solchen Schärfe gegen, ich nenne es Fanatiker gekämpft, der Eifer der Fanatiker, die meinten, sie müssten hier noch etwas Neues bringen. Ich will euch abermals unter Wehen gebären, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Und sehen Sie, es geht gar nicht um ein Mehr, sondern immer nur um das, dass Christus in uns Gestalt gewinne. Und das ist die Heiligung unseres Lebens. Christus soll uns ganz in Besitz nehmen, unser Leben durchwirken und uns. Und dann wird das Leben neu. Da wird auch unser Tun neu, da wird alles. Die Corrie ten Boom hat es ja am schönsten immer ausgedrückt, wenn Sie auch Ihre Bücher wieder zur Hand nehmen. Sie sagt immer wieder, hat das eigentlich toll auch in Ihren Evangelisationen, als in der Leonhardskirche und so war, hat das immer prima bringen können. Wie schlimm das ist, wenn Christen sich als Lebensziel setzen, ich möchte mein Leben heilig machen. Das ist alles kaputt. Sie sagt, du kannst bloß auf Christus schauen und dann wird dein Leben neu. So in dem Augenblick, wo du selber in der eigenen Kraft wirst, wirst du scheitern. Und sehen Sie, Sie haben auch so viele Enttäuschungen und sagen, ich bin so oft mutlos und bin gescheitert. Ja, deshalb, weil Sie es so nicht schaffen. Chance für Versager ist das Evangelium. Ich möchte den zweiten Teil, Vers 21 bis 31, jetzt nicht mehr lesen. Ich will nur ein Wort dazu sagen. Paulus vergleicht das, wir können es übergehen dann, vergleicht das dann in einer hochinteressanten Auslegung. Interessant, wie Paulus die Bibel liest, sagt doch, Abraham hatte zwei Söhne, einen von der Hagar, von der Magd, und einen von der Sarah. Und sagt, es gibt einen Weg, der führt in die Knechtschaft, und er war Jude. Das ist nicht der Weg des Evangeliums. Und es gibt einen Weg der Freiheit. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Bibelstunde, wo ich von der Freiheit reden kann. Das Christenleben von der Freiheit in Jesus bestimmt ist. Und der Paulus dieses mutig wagt und sagt, jetzt lebt doch die Freiheit eures Glaubens einmal aus. Und darum braucht er auch nicht mehr die alte Knechtschaft der Sünde zurückgehen. Ich denke, es ist etwas heute Abend deutlich geworden, obwohl es mir im Moment schwerfällt. Sie haben gemerkt, da geht an einem das Herz durch, dass da so viel drin ist. Es ist nicht möglich, aus diesen Versen zu rekonstruieren, welche Krankheit Paulus gab. Das haben immer wieder Leute probiert. Manche haben gemeint, das ist vielleicht doch eine Augenkrankheit gewesen, weil sie ihm die Augen sogar gegeben hätten in dieser Liebe. Könnte sein. Vielleicht waren es rasende Schmerzen, die sich im Kopf abgespielt haben, in den Augenhöhlen. Er sagt, ihr habt mich damals so lieb gehabt, wie ich euch Christus gezeigt habe. Und das ist das Wunderbarste auch, das habe ich am Freitagabend empfunden, was uns als Gemeinde verbindet. Wenn uns diese Freude an Jesus verbindet. Das ist so eine herrliche Bruderschaft und Gemeinschaft, die mit nichts ausgewechselt werden kann. Und das ist schlimm, wo man die nicht mehr erlebt. Denn die wollen wir erleben. Christus soll Gestalt in uns gewinnen. Das will Jesus in ihrem Leben, Gestalt gewinnen. Und je schwächer sie sind, umso mehr kann Jesus tun. Und das kann er im schwächsten Leib, im angeschlagensten Körper, in der demoliertesten Moral kann Jesus das noch tun. Er kann Menschen erneuern und er macht funkelnagelneue Existenzen. Und dieses Wunder des Evangeliums, das wollen wir immer verkündigen, solange wir leben. Können wir den Mund nur aufmachen, dass das überall verkündigt werden muss. Jetzt hast du noch ein Lied.